2020. Wir sind immer noch da.
Wir sind bei Folge 13, Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Mir gegenüber steht Dieter Spiethoff, Klaus Schindler. Die 13. Folge. Hoffentlich keine Unglücksfolge. Wir haben ja schon in der Folge 2019, war das vergangene Jahr, angekündigt, welches das erste Thema in diesem Jahr sein wird. Und zwar, wie kann man das am besten umschreiben? Flächenentwicklung.
Ja, genau. Wirtschaftsflächenkonzept.
Genau, Wirtschaftsflächenkonzept.
Ja, Business.
Passenderweise gestern eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses. Also es gibt viel zu berichten, viel zu erzählen. Dazu kommen wir gleich. 2020 wird für uns ja, um mal kurz darauf auszublicken, ein spannendes Jahr mit der Kommunalwahl. Aber ja, was kann man noch sagen? Was könnte 2020 noch auf uns zukommen? Wir haben viel zu tun. Auf jeden Fall, bevor es zu Ende geht mit dieser Ratsperiode.
Also wie wir es im letzten Podcast auch schon gesagt haben, die Arbeit der Fraktion und Partei wird selbstverständlich bis unmittelbar vor dem Wahltermin weitergehen. Wir werden nicht aufhören, für diese Stadt zu arbeiten, weil Wahlkampf ist.
Das steht ja außer Frage. Es gibt zwar einige Fraktionen, die der Meinung sind, sie müssten jetzt schon mit dem Wahlkampf anfangen, aber ich würde sagen, Arbeit ist der beste Wahlkampf.
Auch nicht so ganz weit.
Ja, aber ausschließlich.
Nach den Ereignissen der letzten Woche, würde ich mal sagen, sind wir mitten im Mann drin und das ist auch nichts Verwerfliches.
Das sollten wir vielleicht noch mal kurz schildern für diejenigen, die entweder nicht aus Mühlheim kommen oder sich nicht mit der Berichterstattung beschäftigt haben. Was ist denn bei uns passiert? Wir haben eine Kandidatin.
Wir haben eine Habemus-Kandidatin, das kann man so sagen. Und das ist ein großes Glück, dass es gelungen ist, im Wesentlichen durch unseren Parteivorsitzenden Rodian Vakum, Monika Griefahn nach Mülheim zurückzuholen, darf man ja sagen. Sie ist gebürtige Mülheimerin, hier born and raised, wie man so schön sagt. Und dann hatte sie beruflich irgendwann in die große weite Welt verschlagen, war Ministerin in Hannover, ist Gründerin von Greenpeace, bei Gerd Schröder gearbeitet, war immer wieder auch grüner als so mancher Grüne und dabei aber immer in der Rolle gefärbter Sozialdemokratin. Und ich fand sehr schön, dass sie sich bereit gefunden hat, hier zu kandidieren, auch mit dem Hintergrund zu sagen, ich möchte der Partei was zurückgeben von dem, was sie alles an Positivem durch die Partei hat erleben dürfen und wie die ihr Leben begleitet hat. Und das jetzt nochmal in ihrer alten Heimatstadt wieder zurückgeben zu wollen, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und da können wir uns nur freuen, die Monika bei uns zu haben.
Ich habe so scherzhafterweise gesagt, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, eine Kandidatin, einen Kandidaten für die OB-Wahl zu backen, dann wäre das Ergebnis ziemlich nah an das herangekommen, was wir jetzt haben. Monika Griefahn bringt viele Voraussetzungen mit. Neben dem, was Dieter gerade gesagt hat, verfügt sie sowohl in der Leitung größerer Organisationseinheiten, Stichwort Verwaltungserfahrung über entsprechende Kompetenzen, aber ist auch hervorragend vernetzt in der Wirtschaft. Also ich finde, nicht zu Recht ist die Nachricht hier in Mülheim wie die berühmte Bombe eingeschlagen.
Gerade bei den Grünen gab es ja schlaflose Nächte, das kann man ja durchaus so sagen.
Ja, die wir ihnen politisch auch gönnen. Ja. Menschlich, privat ist alles prima. Politisch, glaube ich, war das eine gute Geschichte.
Ja. Ich weiß nicht, war das bei der letzten Folge schon bekannt? Ja, auf jeden Fall, dass das die Grünen eine gemeinsame Kandidatin mit der CDU aufgestellt haben.
Man muss nur davor warnen, dass das jetzt irgendwie zum Selbstläufer wird. Das ist noch eine Menge Arbeit bis September. Nach der letzten Woche sind wir, glaube ich, alle miteinander wieder anders und besser und höher motiviert, als das vorher der Fall war. Aber wir haben noch einiges vor der Brust.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein vernünftiges Programm, vernünftige Inhalte.
Ich durfte auch Frau Jägers dann die Gegenkandidatin, die künftige, kennenlernen und muss auch sagen, sehr freundliche, zugewandte Person, alles in Ordnung. Mit der ich kurz gesprochen habe und auch gesagt habe, wir werden einen fairen Wahlkampf führen. Der wird niemals politisch, niemals unter die Gürtellinie gehen. Aber wir werden uns natürlich inhaltlich streiten um den besten Weg. Und dann können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und wir haben jetzt wirklich auch ein Angebot.
wir werden mit Sicherheit unsere Oberbürgermeisterkandidatin auch entweder vor der Wahl oder nach der Wahl auch mal hier begrüßen dürfen.
Auf jeden Fall.
Weniger aus Wahlkampfaspekten, da das ja aus unserer Perspektive nicht das Gebiet ist der Fraktion, auf keinen Fall. Aber sie wird ja mit Sicherheit auch inhaltlich einiges zur Kommunalpolitik sagen und sich in den nächsten Wochen und Monaten ja intensiv einarbeiten und mit Sicherheit auch einige Statements zur Politik abgeben, die wir in den letzten Jahren
gemacht haben. Ja, und das ist natürlich unser heutiges Thema zentral wichtig, ne? Gerade was Ihre Ausrichtung angeht.
Ich hatte in der letzten Woche kurz Gelegenheit, mit dir zu sprechen und wir haben so bei mir im Büro an der Übersichtskarte Flächennutzungsplan Mülheim mal so ein paar, ich sage jetzt mal, Herausforderungen identifiziert. Monika war sehr erstaunt, als ich ihr sagte, dass wir als Stadt selbst, als Kommune keinerlei Flächen mehr zur Verfügung haben für Ansiedlung von Gewerbe. Und das ist nochmal auch ein ganz klarer Punkt, wo wir sagen, hier herrscht Handlungsbedarf und nicht nur, weil das so schön ist, dass man viele florierende Betriebe im Lärm hat, sondern wir wissen selber, da haben wir eine Kausalkette, wenn keine Unternehmen sich ansiedeln können, wenn keine Unternehmen expandieren können, dann fehlen uns Gewerbesteuereinnahmen. Wir können nicht ständig die Hebesätze für die vorhandenen Wirtschaftsbetriebe erhöhen. Da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das haben wir beim letzten Mal ja auch schon sehr klar formuliert. Und deshalb brauchen wir eine breitere Einnahmebasis.
Ja, da steigst du direkt ja schon ins Thema ein, ne? Auch was die Ausgangslage angeht. Über die finanzielle Situation reden wir quasi in jeder Folge, mindestens in jeder zweiten, in der wir uns finden. Wir haben nur wenige Werkzeuge, in irgendeiner Art und Weise Einnahmen zu generieren. Sei es die Grundsteuer, sei es die Gewerbesteuer. Und in dem Fall liegt die Gewerbesteuer auf einem sehr, sehr hohen Niveau im Vergleich zu anderen Kommunen, auf dem identischen Niveau wie Oberhausen, wie ich heute gelesen habe, was ja auch kein Zufall ist. Ich meine, Oberhausen steht ja finanziell auch nicht sonderlich gut da, sondern noch schlechter als wir. Zumindest was die Pro-Kopf-Zahlen angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, unterm Strich haben wir sie tragischerweise überholt. Also wir haben lange ein wenig auf Oberhausen runtergeguckt, aber das steht uns schon lange nicht mehr zu.
Na gut, man kann immer noch auf Oberhausen runtergucken, aber was die
topografisch.
Kein Bashing anderer Städte. Jedenfalls, um mal wieder ernst zu werden, es fehlt definitiv an Gewerbeflächen, aber nicht an Anfragen. Gestern, ich hatte es schon angesprochen, Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses genau zu dem Thema. Dazu dann auch noch meine Präsentation. Und wollen sich Firmen bei uns ansiedeln oder wollen sich Firmen bei uns nicht ansiedeln, Dieter?
Das ist ja eine Geschichte, die uns schon auch im Bereich Mülheimer Business immer wieder angetragen wird. Es sind reichlich Anfragen von Firmen, die große Flächen durchaus brauchen, die ihnen aber nicht zur Verfügung gestellt werden können. Und dann werden die natürlich sich anderweitig umgucken, dass diese 44 Anfragen, die dann direkt in Rede stehen, dass die nicht alle gleichzeitig hier sich ansiedeln würden, ist auch klar. Aber die Behauptung, es will sich hier niemand ansiedeln, weil die Gewerbesteuer zu hoch sei, die ist schlicht frei erfunden. Und oder dass wir ihnen keine Flächen zur Verfügung stellen würden. Oder wir können es einfach nicht. Und deswegen sind wir jetzt spätestens jetzt an dem Punkt, wo wir Flächen frei schaffen müssen.
Beinahe drastischer als Ansiedlung sind ja auch Betriebserweiterungen.
Ja.
Weil die eventuell dazu führen, dass Firmen abwandern.
Das ist auch in der Tat so. Wir haben zum Glück viele florierende Unternehmen in Mülheim. Einige davon suchen zum Teil schon seit langer Zeit Möglichkeiten, sich zu erweitern. Und da gibt es, so man nicht im Unternehmen selbst eine Vorratspolitik betrieben hat, was Flächen anbetrifft, in Mülheim zurzeit eben keinerlei oder kaum Möglichkeiten. Und das ist auch ein Punkt, der hierbei eine große Rolle spielt, klar.
Was mich jetzt in der Sitzung gestern so unter anderem geärgert hat, war, dass man das versucht wird, Stadtentwicklung von Wirtschaftsentwicklung abzukoppeln. Es kann nicht sein, dass wir sagen, Stadtentwicklung geschieht nur im Bereich Wohnen und Kultur und freundlicher Dinge. Die Wirtschaft ist brotnotwendig für eine Stadt und die gehört genauso zur Entwicklung dazu wie alles andere auch.
Deshalb ist meines Erachtens auch der Ansatz, den Peter von Meulen, der Baudezernent, gestern wiederholtermaßen in der Sitzung angeführt hat, dass Mülheim aus seiner Sicht sich zu einer Wohnstadt entwickeln müsse oder diese bereits sei, sehr bedenklich. Das hätte nämlich zur Konsequenz, dass wir im Grunde genommen unseren Fokus nur noch auf die Schaffung eines entsprechenden attraktiven Angebotes für Wohnungssuchende, also für Bauwillige etc. Rechnen und dass wir unsere ganze Stadt eben auch nur noch daraufhin ausrichten. Dann muss Peter von Meulen aber auch mal sagen, wo dann die Mittel herkommen soll, um hier eine entsprechende attraktive Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Straßen instand zu setzen, Theater, Kunst und Sportangebote weiter aufrechtzuerhalten. Natürlich kommen wir mit jedem neuen Einwohner, der nach Mülheim kommt, auch entsprechend höhere Zuweisungen aus dem Topf der Einkommensteuer, aber das allein reicht eben nicht aus. Scherzhafterweise könnte man natürlich hingehen und bei der Stadt Düsseldorf einen Antrag auf Eingemeindung stellen und sagen, ja, wir machen jetzt hier die Vorstadt für die Düsseldorfer. Dann müssten die Düsseldorfer aber auch die entsprechenden Kosten für die Infrastruktur hier mit übernehmen.
Ich glaube, da haben wir kein Interesse.
Ich fürchte, das wird so sein. Also von daher müssen wir hier den goldenen Mittelweg finden.
Ich meine, genau das ist das Kulturangebote, Sportangebote. Ich meine, es soll ja nicht so sein, dass Mülheim quasi das Hotel für die Arbeitenden ist, sondern wo man nur zum Schlafen hingeht, sondern man möchte natürlich sich um seine Familie kümmern und auch die dementsprechenden Angebote haben.
Und das ist auch ökologisch höchst bedenklich. Wir reden ja auch über möglichst kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsstätte. Und wir haben ja heute schon, das haben wir gestern ja auch nochmal bestätigt bekommen, einen hohen Anteil von Berufsauspendlern.
Der auch stark gestiegen ist.
Ja, der Tendenz steigend, ganz klar, mit all seinen negativen ökologischen Auswirkungen, ne, was Verkehr antrifft. Wenn die alle brav mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs wären, dann wäre das vielleicht noch weniger bedenklich, aber wir kennen ja die Realitäten.
Und vor allen Dingen auch der öffentliche Personennahverkehr, wenn er jetzt nicht auf der Schiene in Form der DB oder generell VRR-Angebote gefahren wird, muss ja auch finanziert werden. Und die Kinder müssen ja auch zur Schule und wer bezahlt die Schulen
und etc.
Genau das ist es. Das heißt, eine reine Wohnstadt hat auch trotzdem Nachteile, weil man sich um alles kümmern muss. Es fällt nicht auf einmal alles von einem ab. Gut, zu der Sitzung gestern nochmal, orientieren wir uns mal so.
Ja, wir haben ja eine ausführliche Darstellung des Gutachters bekommen, jetzt weiß ich gar nicht, das Büro. Die haben uns das Wirtschaftsflächenkonzept mal gründlich dargestellt und Zahlen geliefert, an welchen Stellen Mülheim eigentlich in der Entwicklung, was wirtschaftliche Dinge angeht, steht. Wir sind im Grunde samt und sonders an letzter Stelle, was Flächenentwicklung angeht, was wirtschaftliche, was die Steigerung von Gewerbesteuer angeht. Da sind wir nicht nur letzter, sondern wir sind ins Minus gerutscht.
Rückläufig, ja.
Und während alle anderen Städte rund um uns herum dramatische Steigerungen zu verzeichnen haben. Das hat jetzt nicht alles zwingend, ist das immer nur hausgemacht, da ist auch viel Pech dabei. Aber im Großen und Ganzen müssen wir, wie der Klaus schon gesagt hat vorhin, unsere Einnahmeseite verbreitern. Und wir können und wir werden uns nicht darauf verlassen, dass Land und Bund uns aus der Misere raushelfen. Ich höre aus Berlin jetzt akut wieder Töne, ich komme gerade vom Thema ab, merke ich. Aber gerade Töne, dass die Berliner jetzt auch sagen, ja, unsere Genossen sagen, wir müssen den Kommunen helfen, den kleinen Kommunen, gerade im Ruhrgebiet, im Saarland, die sind besonders betroffen. Ja, aber da spielen andere Länder da nicht mit.
Ja, da kommen natürlich sehr schnell wieder die Forderungen, die ohne Zweifel vorhandenen großen Überschüsse, die der Bundesetat ja aufweist, nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Ja. Also nach dem Motto, wenn die was kriegen, wollen wir aber auch. Ja. Da bewegen wir uns irgendwo in einer Schiene, die mit dem keinem geholfen ist. Da passiert nämlich am Ende gar nichts. Ja.
Um auf die Sitzung zurückzukommen, also die nach dem Vortrag gab es dann der allgemein gelobt wurde, ist ja auch fachlich gar nicht zu beanstanden. Dann gab es aber ein Co-Referat seitens der Kollegin Brigitte Erd, die ich ja menschlich persönlich sehr, sehr mag.
Von
den Grünen. An der Stelle habe ich es nicht verstanden, warum man da 20 Minuten dann den Vorwurf losließ, das sei quasi ein Gefälligkeitsgutachten im Negativen, nämlich alle nur negative Zahlen rauszusuchen und Müllern schlecht zu reden. Das ist dann versucht worden zu kontern mit diversen Charts, auf denen dargelegt wurde, wie schön Müllern sei. Dem widerspricht ja auch niemand, zumal die Zahlen auch fragwürdig waren, was Grünflächen angeht, was das Verhältnis von Einwohnern zu Grünflächen angeht.
Ja, wenn ich anhand des Versiegelungsgrades nachweisen will, dass Mülheim überproportional stark verdichtet ist und nehme dann als Bezugsgröße Gesamtnordrhein-Westfalen, habe dann eben auch ländliche Kommunen, ich sag mal wie Sonsheim, Sonsbeck oder sonstige, doch sehr in die Fläche gehenden Gebilde, dann können diese Zahlen ja nicht valide sein, die führen ja in die Irre. Da muss man wirklich sagen, hier dürfen wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wenn man solche Vergleiche anstellt, dann muss man auch Städte miteinander vergleichen, die ähnliche Voraussetzungen mitbringen.
Man muss dazu natürlich sagen, die Atmosphäre in der Sitzung und die Beiträge waren im Großen und Ganzen sehr sachlich. Ich fand auch die Einlassungen der Bürgerinitiativen durchaus wirklich gut. Die sind auch auf der Sachebene geblieben. Wir haben ja auch schon ganz andere Reaktionen gehabt in der Politik von Bürgerinitiativen, die uns dann überschüttet haben mit Vorwürfen. Das ist an der Stelle nicht passiert, sondern es ist appellativ geblieben. Und das fand ich dann auch völlig in Ordnung.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle nochmal erläutern, warum überhaupt Bürgerinitiativen vor Ort waren, was der Hintergrund da ist.
Naja, sagen wir mal, viele der Flächen, die jetzt zur Diskussion stehen, befinden sich natürlich im Bereich von Landschaftsschutzgebieten. Das ist aber jetzt auch nichts Besonderes, weil, das wurde gestern auch mal deutlich von dem Gutachter betont, dass 90% aller Freiflächen, nicht nur bezogen auf Mülheim, sondern im gesamten Ruhrgebiet, eben den Status des Landschaftsschutzgebietes haben. Das ist sozusagen die niedrigste Stufe, die man, wenn man das flächennutzungsmäßig darstellen will, herangezogen wird. Das verhindert letztendlich den unkontrollierten und folgenlosen Flächenfraß. Denn wenn man ein Grundstück, das im Landschaftsschutzgebiet liegt, umwidmen will und für andere Zwecke bauen oder Gewerbe nutzen will, dann muss man Ausgleichsmaßnahmen treffen, die eben den Eingriff in Natur und Landschaft kompensieren sollen. Das ist der Hintergrund. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass eben so viele der Grundstücke halt besonders geschützt sind. Wir haben nun mal kaum andere Freiflächen, die eben planerisch, sagen wir mal, anspruchsloser zu nutzen wären. Und deshalb bilden sich da natürlich auch bei den Menschen, die dem Umweltschutz einen besonderen Wert beimessen, auch sofort Widerstände.
Ja, das.
So, diese Widerstände, die kann man jetzt nicht mit einem Mal beseitigen, sondern unser Anliegen ist ja, dass wir alle Flächen, die überhaupt irgendwo da sind, dass wir geprüft werden können. Unser Anliegen war ja, zunächst mal zu sagen, lass uns mal alles genau angucken und dann bewerten. Und das ist ja gestern auch beschlossen worden, anhand einer Matrix, die dann zu erstellen ist, dann genau zu gucken, welche Grundstücke können überhaupt in Frage kommen. Und dann werden wir selbstverständlich mit allen, die damit zu tun haben, ins Gespräch gehen.
Das ist ja das Wichtige, was man jetzt nochmal darstellen muss.
Ist ja auch unserer OB-Kandidatin besonders wichtig und völlig zu Recht, dass man da über das Instrument von roten Tischen mit den Menschen ins Gespräch kommt und, wenn denn möglich, auch zu einem Konsens kommt. Mhm. Also, das kann nicht heißen, dass wir von vornherein die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, wir brauchen nichts zu machen, sobald sich der erste Widerstand regt.
Das ist ja definitiv das, was man jetzt noch mal festhalten muss. Es ging gestern in der Sitzung nicht darum, direkt Unternehmen zu finden, die in den nächsten 2 Monaten dort den Bagger anrollen lassen, sondern es ging erstmal darum, zu untersuchen und dann den Auftrag zur Untersuchung zu erteilen, damit man Fakten hat, um das anschließend zu bewerten.
Ja. Faktenbasierte Entscheidung. Genau. Und was von uns gefordert wurde, zumindest von unserer lieben grünen Kollegin, war, dass wir, ohne die Fakten wirklich zu kennen, von vornherein sagen, diese Flächen gehen alle gar nicht.
Sogenannte Tabuzonen.
Genau. Und wir und so latent der Vorwurf, weil dann auch so eine Schleife gezogen wurde, was Müll angeht und so weiter, als würden wir jetzt da eine Aluminiumhütte hinsetzen wollen oder irgendwelche großen CO2-Schleudern. Nee, mitnichten. Sondern es gibt natürlich völlig andere Gewerbezweige, die man ansiedeln kann, die umweltverträglich sind. Und genau in diese Richtung muss es gehen.
Und trotzdem sind die Hürden ja zu Recht durchaus hoch, dort etwas anzusiedeln. Klaus, stell das doch mal kurz dar, was so die planerischen Aspekte sind, beziehungsweise dann generell Aspekte, was dagegen sprechen könnte.
Also wir haben ja gerade schon im Zusammenhang mit dem Thema Landschaftsschutzgebiete gesagt, dass es zunächst mal, bevor man überhaupt so weit kommt, Flächen anders zu nutzen, umfangreiche Untersuchungen bedarf, welchen ökologischen Wert hat eine Fläche. Dann geht es darum, eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. Es müssen Aspekte wie die Entwässerungsproblematik geprüft werden, also verträgt eigentlich ein Quartier noch weitere Einleitungen von Abwasser, also in die Kanalisation, beziehungsweise führt die Versiegelung, die weitere Versiegelung zu Problemen beim Niederschlagswasser, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Es wird eine Artenschutzprüfung gemacht, also gibt es dort seltene, schützenswerte Tierarten und. Und dann muss man eine Abwägung treffen, wenn man sagt, okay, eine Bebauung führt so und so negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft, kann man das durch Kompensationsmaßnahmen ausgleichen? Im Regelfall ist das so, wenn das nicht klappt, dann ist auch so ein Bauleitplanverfahren einzustellen. Das heißt, da kann man auch nichts machen, dann bleibt es halt so. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht unterstellt, dass jede Ansiedlung von Gewerbe auch sofort zu einer Beeinträchtigung, negativen Beeinträchtigung der Ökologie führt. Es wurden gestern noch ein paar Beispiele gezeigt in der Sitzung, dass moderne, nachhaltige, unter ökologischen Gesichtspunkten optimierte Gewerbeflächen heute am Ende sogar zu einer Verbesserung der Ökobilanz führen können. Wenn man nämlich zum Beispiel vorher einen Acker hat, auf dem ja intensive Landwirtschaft betrieben wird, und man widmet den zu einem modernen Gewerbegebiet um, dann kann da am Ende für die Umwelt sogar noch was Positives bei rauskommen. Vielleicht noch ein Punkt in dem Zusammenhang, weil das auch so ein zentraler Aspekt war. Warum geht er denn nicht hin und aktiviert erstmal die Flächen, die Gewerbeflächen, Industrie, Brachen, die ja in Mühlheim schon vorhanden seien, und nutzt die erstmal wieder? Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen.
Ja, da sind ja Flächen, beispielsweise die Fläche in Bruch von Tengelmann zum Beispiel. Zweite wäre, ich bin gerade fertig, zweite große
Mannesmann,
genau.
Siemens,
das sind,
Mannesmann.
Das sind riesen Flächen, die uns aber nicht gehören. Da können wir natürlich, und das ist wichtig, mit den jeweiligen Besitzern ins Gespräch gehen, wo es denn irgendwie möglich ist, um gucken, was wir für unsere Stadt da rausholen können. Aber Zugriff haben wir da nicht. Wenn die zum Beispiel sagen, was der Mannesmann lange gesagt hat, wir wollen diese Flächen vorhalten, weil wir noch gar nicht wissen, wie unser Betrieb in Mühlheim sich entwickeln wird. Wir haben gar kein Interesse zu verkaufen. Ja, dann haben wir da keine Chance. Wenn die Tengelmänner sagen, ja, unser Gelände wollen wir mit Wohnbebauung versorgen, dann haben wir auch wenig Chancen. Wir müssen mit denen im Gespräch bleiben, gucken, wenn ja, welche Wohnbebauung kann da hinkommen. Aber das hat am Ende auch immer damit zu tun, welche Rendite kann so ein Unternehmen da rausschlagen, und die werden nicht da Gewerbeflächen hinsetzen, von denen sie nichts haben.
Enteignen. Einfach enteignen.
Ja.
Ich meine, das ist stimmt.
So ein Ansatz hat Peter Balz von der FDP gestern verfolgt. Nicht ganz ernst gemeint, gerade aus der liberalen Ecke kann sowas ja nicht mit Ernsthaftigkeit betrieben werden. Aber der sagt auch, ja, da muss man denen sozusagen auf die Bude rücken und sagen, ja, macht er jetzt aber mal so. Ja, ja, viel Spaß dabei. Ne? Zumal, um mal bei dem Beispiel Tengelmann zu bleiben, es vielleicht auch gar nicht gut wäre, wenn die weiterhin, ja, ich sag mal, stinkendes, krachendes und entsprechend unangenehmes Gewerbe dort wieder ansiedeln würden. Wir befinden uns dann mehr oder weniger in einem Umfeld, historisch gewachsen, von Wohnbebauung. Und wenn man da jetzt wieder störendes Gewerbe, wie das so schön heißt, ansiedelt, ist vielleicht für die Gesamtstadt auch nicht gut. Wir haben, und das sind wir jetzt bei Positiven, aber genauso hohen Bedarf an Wohnbauflächen in Mühlheim, wie wir es bei Gewerbeflächen haben. Also wenn Tengelmann jetzt sagt, ne, wir haben lieber eine Rendite von, ich sage jetzt mal, 300 oder 400 Euro auf dem Quadratmeter statt von 100 für Gewerbegebiet, dann ist das eine unternehmerische Entscheidung, wo wir wenig Möglichkeiten haben, die zu beeinflussen. Aber für die Stadt am Ende ist es doch positiv, wenn dort zusätzlicher Wohnraum entsteht.
Wir haben dennoch die Forderung auch aufgestellt, in dem Zusammenhang nochmal darzustellen, welche Aktivitäten eigentlich diesbezüglich gelaufen sind in der Vergangenheit, um mit diesen Unternehmen tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Also ich habe da so da gelinden Zweifel, ob das mit dem notwendigen Nachdruck auch erfolgt ist. Aber das werden wir dann in der Berichterstattung erfahren.
Mhm. Nochmal ein kurzer Rückblick. Du hast gerade, Klaus, das Stichwort störendes Gewerbe genannt. Mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie du schon sagtest, Hütten, Stahlwerke etc. werden in Deutschland heutzutage selten neu gebaut. Was gibt es eigentlich noch für Gewerbearten in irgendeiner Art und Weise, die Interesse gezeigt haben? Also was kann man da in dem Fall als Gewerbe definieren?
Ja, wenn man mal den Blick auf die Wirtschaftsstruktur in Rühlheim und die Unternehmensstrukturen wirft und schaut, womit die sich so den lieben langen Tag beschäftigen, das sind Unternehmen zum Beispiel im Hightech-Bereich, Maschinenbau, Instrumente, Apparatenbau, die sehr erfolgreich sind, die eben auch verarbeitendes Gewerbe sind, die aber jetzt nicht unbedingt die riesen rauchenden Schlote auf dem Firmengelände haben, so wie wir das traditionell im Ruhrgebiet aus der Schwerindustrie kriegen, wissen. Und die sind, ja sagen wir mal, sehr erfolgreich in innovativen Bereichen tätig. Die haben auch in der Regel nicht so, da sind nicht so Riesenstrukturen wie Siemens oder früher Mannesmann, sondern das sind sogenannte KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, die auch sehr flexibel sind, auch ja, sagen wir mal, nicht so anfällig gegen Konjunkturschwankungen, die auch im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit teilweise viel flexibler, viel besser agieren können als so Riesentanker.
Wir haben auch so Hidden Champions, wie man so schön sagt, von denen man eigentlich oft gar nicht so viel weiß, wie Gerstel oder, ja, oder ähnliche Betriebe, die in vielen Dingen Weltmarktführer sind. Das wissen wir gar nicht immer so genau. Und das ist zum Beispiel klassisch nicht störendes Gewerbe.
Daneben haben wir aber auch Handwerksbetriebe, ein Schreiner beispielsweise, der auch, sagen wir mal, mitten in einem Wohnumfeld durchaus stören kann, wenn er, sagen wir mal, unter freiem Himmel irgendwelche Bretter zersägen muss. Und auch selbst eine Bäckerei, die, ja, sagen wir mal, in der Produktion, wir haben ja hier einen großen, können wir ruhig Namen nennen, ist ja jetzt eine Hämmerle beispielsweise, die eine zentrale Bäckerei haben und dann die entsprechenden Filialen beliefert. Das sind so typische Unternehmen, über die wir hier reden. Was wir sicherlich nicht wollen, das sind so Klopper wie Amazon, DHL, die eine Riesenfläche in Beschlag nehmen und eine überschaubare Anzahl von Arbeitsplätzen mit sich bringen und möglicherweise auch ihre Steuern ganz woanders bezahlen.
Gut, selbst wenn wir wollten, selbst das Flughafengelände wäre wahrscheinlich nicht groß genug, um für Amazon Logistik zu
entwickeln. Ja, das schon, aber ob wir das wollen, ist eine andere Frage.
Genau, das ist ja... Ja, wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten. Lass uns noch mal ein bisschen strukturierter zugange kommen. Ja. Die Sitzung gestern. Was war jetzt das Ergebnis? Zu was seid ihr gekommen?
Das Ergebnis war letztlich ein mit weitaus großer Mehrheit getragener Beschluss, nämlich die Verwaltung zu beauftragen, diese Flächen, die da in Rede stehen, für Gewerbe und für Wohnen zu prüfen.
Ergebnis offen zu prüfen.
Ja. Es wird dann eine Runde geben mit Verwaltung, M&B, also Müller Business und der Politik, die dann diese Matrix festlegen werden, die Grundlage sein wird letztendlich für die Entscheidungsfindung.
Diese Matrix enthält Prüfkriterien, die zur Beurteilung herangezogen werden, ob so ein Gelände geeignet ist für eine gewerbliche Nutzung. Diese Kriterien haben wir eigentlich schon vor anderthalb Jahren im Rat beschlossen, Dieter.
Ja, da gab es ja schon die alte Vorlage Mitte 2018, als wir ja unterm Strich mit den vielen Grundstücken gescheitert sind, die uns dann von der Liste gestimmt wurden, weil ja die Mehrheit des Rates häufig zwar den Mund gespitzt, aber nicht gepfiffen hat. Also letztendlich hat man sich nicht getraut, an die Flächen ranzugehen. Und in dieser Vorlage standen bereits diese Parameter eigentlich drin.
Genau. Die fließen jetzt in diese Matrix, die wir gestern mitbeschlossen haben, also als Beurteilungsgrundlage mit ein. Ja, und wir kommen, glaube ich, hier am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis. Dass wir da am Ende immer alle beruhigen werden, die jetzt gestern ja, auch, nee, emotional, doch, es war teilweise emotional, ja, aber es war jetzt nicht so, dass es polemisch wurde, nicht diskutiert haben. Nein. Das ist auch klar. Aus dem Bauch heraus würde ich auch von den Grundstücken, die da aufgeführt sind, von vornherein sagen, na, ob das am Ende was wird, da habe ich doch mal einen erheblichen Zweifel. Ja. Ja, aber wir müssen da einfach an der Stelle auch sagen, okay, man muss es zumindest mal geprüft haben, um zu wissen, warum etwas nicht geht.
Und das Gute wird sein, dass man dann irgendwann sagen kann, dann ist der Deckel aber auch drauf. Ja. Jetzt gab es schon den Vorwurf von Seiten der von Bürgerinitiativen, ja, ihr habt aber doch schon 1980 das alles ist doch schon mal geprüft worden und verworfen. Jetzt sind wir aber 40 Jahre weiter. Also wir müssen trotzdem noch mal gucken, weil die Situation in Mühlau auch eine andere ist. Und unter diesem neuen Licht schauen wir uns das Ganze noch mal an. Wenn dann am Ende mal rauskommt, es geht nicht, dann lassen wir das.
Dann haben wir jetzt gestern die perfekte Grundlage geschaffen, damit unser Planungsdezernent Peter Vermeulen in Klammern CDU hervorragende Arbeit liefern kann.
Ja, ich sag nochmal, was ich am Ende auch gefordert habe, nämlich, dass wir eine abgestimmte Verwaltungsmeinung brauchen und es nicht sein kann, dass ein Teil der städtischen Verwaltung, auch wenn es eine Gesellschaft ist, Standpunkt A vertritt und der Planungsdezernent Standpunkt B. So können wir politisch auch nicht arbeiten.
Tut er das?
Das hat er eine andere Meinung. Hat er deutlich getan. Was intern sein gutes Recht ist. Ich erwarte aber von der Stadtspitze, dass die eine abgestimmte Verwaltungsmeinung haben. Weil letztendlich, am Ende entscheidet die Politik. Das ist keine Frage. Mhm. Aber dass die uns mit diesen beiden Standpunkten einfach da so stehen lassen, finde ich sehr gewagt.
Peter Vermeulen. Wir hatten ja, seine Meinung war, wir müssen zu einer Schlafstadt werden und generell vertritt er immer noch die Meinung, dass wir eigentlich Grundstücke genug haben oder hat sich das mittlerweile bei ihm geändert?
Er hat gestern nochmal anklingen lassen, dass er immer noch skeptisch ist, was den tatsächlichen Bedarf an Gewerbeflächen, an zusätzlichen Gewerbeflächen anbetrifft. Das hat er schon vor 2 oder 3 Jahren behauptet. Ich sag mal, in den Kreisen und bei den Gruppen, die sich tagtäglich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, hat er da nur ein müdes Lächeln für geerntet. Teilweise waren die Reaktionen auch ein bisschen heftiger. Wenn man sich mit Vertretern der Wirtschaft unterhält, dann haben die ein ganz anderes Bild vom Mühlheimer Markt. Trotz, wenn wir das brauchen, das wiederholen, der sicherlich sehr hohen Gewerbesteuerhebesätze, die wir hier haben, ist Mühlheim nach wie vor auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort und eben nicht nur ein attraktiver Wohnstandort. Deshalb auch der Vorwurf, wir würden Mühlheim schlecht reden, der geht ins Leere. Wir haben allerdings, wir laufen große Gefahr, dass wir den Anschluss verpassen. Das ist eben der, ja, wenn man so will, auch der besondere Anlass dieser Übung, zu sagen, wie können wir den Standort hier weiter stärken.
Meine Wahrnehmung derer, die in der Mühlheimer Wirtschaft die Wirtschaft machen, ist die, dass die, und jetzt werde ich mal parteipolitisch, dass die bei uns eher die Wirtschaftskompetenz sehen, ohne dass wir jetzt der Wirtschaft blind hinterherlaufen würden. Aber das muss ein vernünftiges Zusammenwirken sein von Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen auf allen Ebenen. Und da habe ich immer das Gefühl, dass wir da sehr nah bei denen sind, die Mühlheim wirtschaftlich weiterentwickeln wollen.
Ja, aber nicht, weil wir jetzt so besonders nah an der Wirtschaft sein wollen, sondern wir reden hier über Arbeitsplätze. Wir reden hier über Menschen, die in der Lage sein müssen, ohne lange Wege in Kauf zu nehmen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar nicht nur Ingenieure, Wissenschaftler, über die brauchen wir uns, glaube ich, weniger Sorgen zu machen, sondern der klassische Malore. Auch derjenige, der vielleicht aufgrund unterschiedlicher Hemmnisse nicht in der Lage ist, einen Arbeitsplatz als Facharbeiter auszuüben, sondern der eben auch geringer qualifizierte Tätigkeiten ausübt, einfach auch, um dann das Geld zu verdienen, was er braucht.
Und das ist ja auch, wenn ich habe heute Morgen durch die Präsentation geguckt, ich meine, da steht ja auch sogar drin, dass die Anzahl an Empfängern von Leistungen kontinuierlich bei uns steigen. Ja. Das heißt, da muss gehandelt werden.
Also wenn man sich die Arbeitsmarktstatistik für Mühlheim anschaut, wir haben einen auffällig hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen, von Menschen, die geringer qualifiziert sind. Und da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Ruhrgebietskommunen. Und das ist auch ein Fingerzeig, dass an der Stelle eben auch etwas passieren muss.
Und jeder Einzelne, der aus dieser Langzeitarbeitslosigkeit geholt werden kann, ist es wert, sich anzustrengen. Und da sind wir auch und bleiben Sozialdemokraten, dass wir mal für die Menschen in allererster Linie da sind. Es wird schwierig genug und wir werden nicht mehr sehr kurzfristig diese ganzen Menschen in Arbeit bringen. Aber es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, alles zu tun, dass es möglich wird.
Das ist ja eigentlich an sich schon ein schönes Schlusswort, aber trotzdem mal, vielleicht interessiert es noch einige Leute, über welchen Zeitraum reden wir denn jetzt? Wann werden die Prüfungen beendet sein? Wann geht es weiter?
Also im Schluss steht jetzt schnellstmöglich. Das stand vorher Ende 2020, aber der Druck, den wir politisch machen, der ist hoch. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im ersten Halbjahr weiterkommen. Das ist jetzt ein bisschen steil, aber wie gesagt, die Formulierung im Antrag und in dem Beschluss ist ganz klar schnellstmöglich und das heißt eben nicht Ende 2020. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Wichtig war, dass wir gestern diesen Schritt gegangen sind und nicht wieder Verzögerungstaktik gemacht haben im Sinne von, wie das beantragt wurde, ein Beratungsbedarf. Also wir haben für einen Prüfungsauftrag keinen Beratungsbedarf. Der ist absurd. Ne, sondern Beratungsbedarf haben wir spätestens dann, wenn die Fakten auf den Tisch liegen.
Und vor allem würde ja Ende 2020 ja auch bedeuten, dass sich ein neuer Rat nochmal mit dem Thema beschäftigen müsste, eventuell neue Stadtverordnete alle nochmal einarbeiten. Auf jeden Fall würde es den Prozess unnötig verlängern.
Das wird sowieso passieren, ja. Aber es würde den Prozess unnötig verlängern,
das ist richtig. Ja. Also es wurde was getan.
Oh ja. Ich glaube, das war gestern ein ganz wichtiger Schritt und deswegen haben wir den auch konsequent vollzogen.
Ja, sollten wir in Zukunft hier das alles nochmal aufgreifen und gucken, wo und wann der erste Bagger an welcher Stelle rollt.
Das wird ohnehin noch dauern, bis diese Verfahren laufen, aber wie sagt der Chinese, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Ja, denn, also das kann ich fast nicht überbieten, also das ist wunderbar. Ja, dann war das jetzt auch schon wieder 36 Minuten lang die 13. Folge Funkhaus Auerstraße. Klaus Schindler, Dieter Spiethoff, Sven Bortlisch. Jetzt wollte ich sagen, und ich, aber ich bin nicht.
Hast du deinen Bruder mitgebracht?
Ja, mein nicht vorhandenen Bruder. Ja, das habe ich jetzt
verkackt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
Genau. Ja. Gerne wie immer Feedback bei Facebook, auf unserem Blog zu nehmen.
Und für alle noch einen guten Start.
Genau.
Ein glückliches, gesundes neues Jahr.
So Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.
All das.
Möge der Weg gut werden. Ja, bis zur nächsten Folge. Ja, wir melden uns.
Tschüss.